Das Thema unseres heutigen Gottesdienstes lautet die Allmacht Gottes. Und dazu haben wir schon in der Schriftlesung Jesaja 45 gehört. Und jetzt lese ich aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 23. 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Herr, ja, und wir sind zu klein, diese Worte zu erfassen und zu verstehen. Und wir bitten dich, dass du nun durch deinen Geist unsere Herzen auftust. Amen. Amen. Wer ist unser Gott? Können wir ihn mit unserer Vorstellungskraft irgendwie erfassen und begreifen? Unser Gott ist ewig, allwissend, allgegenwärtig. Er ist Weisheit und Wahrheit. Und wenn das alles zutrifft, dann muss er auch allmächtig sein. Er hat alle Macht über alle Dinge, zu allen Zeiten und auf alle Arten. Und wie auch bei den anderen Eigenschaften Gottes, fällt uns das auch bei der Allmacht schwer, dass wir uns das irgendwie vorstellen können mit unserem menschlichen Horizont. Die Bibel gibt uns deshalb einige Hilfen aus unserer Lebenswelt. Besonders deutlich wird Gottes Allmacht ja bei der Schöpfung. Gott sprach, es werde, und so wurde es. Der Mensch braucht Werkzeuge, er braucht Materialien und Wissen, um etwas zu schaffen. Gott sprach, und durch die Macht seines Wortes wurde der Kosmos aus dem Nichts erschaffen. Auch die Schöpfung können wir uns schlecht vorstellen, und deshalb gibt uns Gott noch weitere Einblicke in sein Tun und Handeln in der sichtbaren Welt. Vielleicht denken wir bei Gottes Allmacht zuerst an die Wunder Jesu. Er machte Wein aus Wasser, er heilte unheilbar Kranke, er vermehrte Essen, stillte Stürme, ließ sogar Tote aus dem Grab auferstehen. Ja, da ist Gottes Allmacht am Werk. Wenn er gegen alle bekannten Naturgesetze handelt, irgendetwas Besonderes tut, was unseren Erfahrungen und Begrenzung widerspricht. Verkörpert ein Wunder am besten Gottes Allmacht. Aber es ist noch nicht genug. Es geht noch weiter. Wir denken da noch viel zu gering. Gott zeigt uns durch den Propheten Jesaja noch eine ganz andere Perspektive seiner Allmacht. Wir haben den Text ja gehört in der Schriftlesung aus Jesaja 45. Gott spricht hier zu Kyros, dem Perserkönig, dem Herrscher des Zweiten Weltreichs im 6. Jahrhundert vor Christus. Das Medo-Persische Reich folgte ja auf das Babylonische Reich, als sich die Juden noch im babylonischen Exil befanden. Und da bezeichnet Gott den Kyros als sein auserwähltes Werkzeug. Gott hat ihn auserwählt, um Babylon zu besiegen und ein neues Weltreich zu errichten. Er würde ihm den Sieg geben über alle anderen Völker. Er würde ihm den Weg ebnen zur Alleinherrschaft und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und genauso hat die Geschichte sich zugetragen. Medo-Persien hat das Babylonische Reich besiegt. Und Gott hat das 150 Jahre davor durch seinen Knecht Jesaja vorhergesagt. Und warum tut Gott das? Hat er Interesse an Weltpolitik? Er hat nicht nur Interesse daran, er bestimmt sie sogar. Und genau das hat er hier gemacht mit dem Perserkönig Kyros. Und den nennt er sogar seinen Gesalbten, also seinen Messias. Genauso wird das Wort sonst übersetzt. Ja, also irgendwie verschlägt es uns doch die Sprache dabei. Kyros, ein Messias, der Gesalbte Gottes. Und ein solcher Ehrentitel für einen heidnischen, gottlosen König, der Gott nicht mal kannte? Ich glaube nicht, dass Kyros ein netter Typ war, sondern das war ein skrupelloser Machtmensch. Ein Tyrann, der rücksichtslos seine Interessen durchgesetzt hat mit allen Mitteln. Und wie wir schon auch durch den Propheten Daniel erfahren haben, erstreckt sich Gottes Allmacht auch auf menschliche Regierungen und Herrscher. Es ist nicht so, dass Gott die Weltgeschichte einfach so laufen lässt und dann schaut er dabei zu, wie wenn man mal eine Uhr aufzieht und die läuft dann so ab. Nein, Gott bestimmt die ganze Weltgeschichte, indem er Herrscher, Regierungen und Eliten lenkt. Er fördert sie sogar auf ihrem gottlosen, machtversessenen Weg, gemäß seinen Absichten und Plänen. Und warum? Gottes Ziel war, sein auserwähltes Volk Israel wieder zurück in sein Land zu bringen. Und Kyros aus Persien war sein auserwähltes Werkzeug dafür. Also Gott sagt hier zu Israel, ich werde dich erlösen. Und wenn ich den Kyros dafür als meinen Messias benutzen muss. Also dieses Geschichtswerk Gottes hat gewissermaßen eine messianische Qualität. Hat es durch seinen Knecht Daniel während 70 Jahren vorbereitet. Und es geschieht durch seine Wahl, durch seine absolute Souveränität. Vielleicht ahnen wir hier was von Gottes Allmacht. Gottes Allmacht bestimmt die Weltgeschichte. Nein, das sind nicht die Politiker, nicht die Wirtschaftseliten und die Finanzoligarchie. Das ist auch kein willkürliches politisches Spiel zwischen Mächtigen und weniger Mächtigen. Es läuft nach Gottes Plan und es läuft nach seinem Willen. Ja, und da fragen die Menschen oft anklagend, ach, wie kann Gott all das Schreckliche und diesen Krieg zulassen? In Jesaja 45, Vers 7 erklärt Gott feierlich, ich bin es, der Frieden und Unheil schafft. Also Gott sagt ausdrücklich, ich lasse das nicht einfach nur zu und schaue mir das an, sondern ich bewirke das sogar aktiv. Warum? Weil ich Gott bin. Da setzt ja unsere Vorstellungskraft aus. Wie kann sowas sein? Ja, ist Gott denn der Urheber der Sünde, des Bösen und des Schrecklichen in der Welt? Tut er das etwa selber? Nun, wenn wir es so betrachten, ist das tatsächlich nicht zu verstehen. Aber wenn wir jetzt die Heilsgeschichte mal von Jesaja betrachten, nach vorne, dann sehen wir den Zielpunkt, wo die Geschichte hinläuft. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz, wo sein Sohn Jesus Christus starb. Das Kreuz war Gottes Wille. Es war sein Werk. Das war nicht der Wille des Menschen. Und Gott tat es, um die Menschheit aus ihrer abgrundtiefen Verlorenheit zu erretten. Das Kreuz ist Gottes größtes Werk seiner Allmacht. Und nur wenn wir vom Kreuz ausgehen, dann verstehen wir vielleicht auch den Jesaja ein bisschen. Gott sagt, lässt nicht einfach irgendwas passiv zu und sagt, ach, es tut mir ja leid, dass euch das alles passiert. Gott übernimmt sogar die volle Verantwortung für all das Böse und das Leid in der Welt. Der Allmächtige nimmt die Verantwortung für das Böse vollständig auf sich. Und er sühnt es sogar an sich selber. An seinem geliebten Sohn Jesus Christus am Kreuz. Das Kreuz ist das Zentrum von Gottes liebender Allmacht. Und darum ist es auch töricht, Gott anzuklagen. Er weiß, was er tut. Aber bitte nicht denken, dass Gott pragmatisch ist, dass man also Böses tun kann und irgendwann kommt was Gutes dabei raus. Nein, das widerspricht völlig seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe. Nehmen wir das gerade in der Endzeit, wo das Unheil immer mehr überhand nimmt, diese Perspektive auf Gottes Allmacht ein, auch wenn wir alles nicht mehr verstehen. Gott liebt diese Welt. Die Herrschaft ist ihm nicht entglitten. Er weiß, was er tut und auch warum. Es ist alles seinem Heils- und Liebeswillen untergeordnet, den er in Christus verwirklicht. Nun kommen wir zum Neuen Testament, zum Epheserbrief. Dem Zentrum von Gottes Allmacht, nämlich wozu er das tut, dem Zweck, dem geistlichen Kern. Epheserbrief zeigt uns hier dieser Abschnitt. Gottes Allmacht ist seine Erlösungsmacht an uns und in uns, die in Christus wirksam wird. Also Gott gebraucht seine Allmacht, um uns zu erlösen, uns verlorene Sünder. Und der Paulus beschreibt jetzt diese allmächtige Erlösungskraft Gottes in Form eines Gebetes für die Gemeinde. Es ist kein Lehrvortrag hier, sondern es ist ein Gebet, eine Fürbitte für die Gemeinde, also auch für uns. In Kapitel 1 zählt Paulus die ganzen Segnungen auf, die wir in Christus empfangen haben. Und dann beginnt das Gebet mit einem Dank. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Er dankt zuerst für seine Geschwister, die Empfänger des Briefs. Er dankt nicht für das, was sie alles Großartiges geleistet haben in der Gemeindearbeit, sondern er dankt dafür, dass Gottes Kraft, seine Allmacht an ihnen bereits gewirkt hat. Nämlich den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Preisen wir doch Gott für das, was er unseren Geschwistern getan hat. Das ist ein Wunder, dass wir heute Morgen hier sitzen, in diesem Gottesdienst. Von uns aus wären wir doch nie hierher gekommen. Nein, es ist Gottes Macht, die uns hierher bewegt hat. Er hat uns aus der Sünde errettet und uns zu seinem Sohn Jesus Christus gezogen. Und das hat er bei jedem getan von uns, jedem, der zur Gemeinde Jesu gehört. Jeder von uns hier ist ein Wunder Gottes, ein Werk seiner Allmacht. Und das ist die sichtbare Wirkung von Gottes Kraft an uns, den Glaube und die Liebe zu allen Heiligen. Ja, sehen wir diese erlösende Kraft Gottes an unseren Geschwistern? Dann preisen wir doch Gott dafür, was er an ihnen getan hat, statt dass wir Menschen verehren, die besonders geistlich sind. So, und jetzt nach dem Dank kommt die Fürbitte. Darum lasse auch ich nicht ab, in meinen Gebeten an euch zu denken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Ja, wofür beten wir? Für unsere Geschwister, für unsere Gemeinde. Wir beten für Gesundheit, wir beten für Gottes Hilfe in ihren Nöten. Ja, wir beten für Wachstum der Gemeinde, für mehr Mitarbeiter, für Bekehrungen. Alles wichtige Anliegen sollen wir für beten. Aber es gibt noch was Entscheidenderes, nämlich, dass wir den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, kennen. Das ist die wichtigste Bitte. Nun, wie geht das? Gott muss uns diese Erkenntnis schenken durch den Heiligen Geist. Vor Geist fehlt hier der bestimmte Artikel. Man könnte auch übersetzen, dass Gott euch gebe geistgewirkte Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Also Gott möge diese Erkenntnis doch in uns bewirken. Was ist Erkenntnis? Griechisch die Epignosis. Das Erkenntnis ist mehr als nur Wissen. Das ist Gnosis, griechisch. Was ist der Unterschied? Wenn ich eine Ausbildung mache und dann eine Prüfung am Ende, dann habe ich Wissen. Das ist Gnosis. Und dann arbeite ich da in meiner Arbeitsstelle und wende dieses Wissen dann an auf meine Arbeit. Und wenn ich dann da längere Zeit gearbeitet habe in dem Fachgebiet, dann habe ich Erfahrungswissen, dann weiß ich, wie die Dinge laufen. Ich bin vertraut mit der Arbeit. Also in Neudeutsch sagen wir dazu, ich habe Know-how. Ja, das ist dann die Epignosis. Also Erkenntnis Gottes meint, dass wir Gott in seinem tiefsten Wesen kennen, weil wir ihn kennengelernt und persönlich erfahren haben, weil wir eine enge, eine innige Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Das ist die Epignosis. Ja, und deshalb befassen wir uns auch mit den Eigenschaften Gottes, um ihn kennenzulernen. Ja, das ist das, was wir am meisten brauchen, dass wir Gott wirklich kennen. Und darum betet hier der Apostel Paulus. Und dafür brauchen wir die vom Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis, die Weisheit und Offenbarung. Das ist ein übernatürliches, nicht ein verstandesmäßiges Erkennen und Verstehen. Gott muss es bewirken durch seine Allmacht. Das ist unser wichtigstes geistliches Ziel, dass wir Gott in der Tiefe kennen. Und das sollte unser erstes Gebetsanliegen sein. Ja, worin besteht jetzt die Erkenntnis Gottes? Dass er euch gebe erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also Paulus betet jetzt nicht, dass der Reichtum der Herrlichkeit Gottes in die Heiligen hineinkommt, sondern er betet, dass sie erkennen und verstehen, was bereits in ihnen drin ist. Also der Heilige Geist muss uns das Licht darüber anmachen, was uns in Christus bereits geschenkt ist. Dieser Reichtum von Gottes Segnungen, die haben wir bereits im ersten Kapitel im Epheserbrief. Ich möchte nur eins hervorheben, nämlich den letzten Punkt, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das größte Gabe Gottes ist der Heilige Geist. Weißt du, ob du den Heiligen Geist hast? Bist du ein Kind Gottes? Bist du wiedergeboren? Glaubst du an Jesus als deinen Herrn? Dann hast du einen Heiligen Geist empfangen. Dann wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Und seit wann? Wir haben den Heiligen Geist empfangen in dem Moment, wo wir gläubig wurden. Das heißt, wo wir uns aus der Sünde zu Jesus hinbekehrt haben. Wir haben den Heiligen Geist dann durch Glauben empfangen und dann wohnt Jesus durch den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes, dass wir nun sein Eigentum sind. Er ist auch das Unterpfand, das heißt die Angeld oder die Anzahlung auf unser ewiges Erbe. Mit einer Anzahlung verpflichtet man sich zur Erfüllung eines Vertrags und zur Zahlung der gesamten Summe. Der Heilige Geist ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Das heißt, Gott hat uns mit dem Heiligen Geist schon eine Anzahlung gegeben auf die zukünftige Herrlichkeit, die wir heute schon tatsächlich besitzen. Alles, was Gott an uns tut, das tut er durch den Heiligen Geist. Das ist sein allmächtiges Wirken dann an uns. Es ist Gottes Herrlichkeit in menschlichen Gefäßen. Und darum bittet der Paulus, dass wir das sehen, dass wir das erfassen und was das für uns bedeutet. Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also jetzt geht es um das Wesen und die Wirksamkeit von Gottes allmächtiger Kraft. Er benutzt hier vier verschiedene Worte für Macht oder Kraft. In einem Satz ist die Kraftwirkung, die Dynamis, das ist die Vermögenskraft. Das ist also eine Wirkung, die durch Kraft hervorgerufen wird, die Entfaltung. Das zweite ist die Wirksamkeit, die Energeia, die Energie. Ja, das ist ein Maß für die Fähigkeit einer Wirkung, also Arbeit oder Wärme zum Beispiel. Das dritte ist die Macht, Kratos, das steckt in Demokratie drin. Ja, das ist die Herrschaft, die Beherrschung. Oder auch Intensität. Und das vierte, Stärke, Ischis, das meint Stärke oder Kampfkraft. Also wörtlich Gottes Dynamik gemäß der Entfaltung der Energie, der Intensität seiner Kampfkraft, könnte man sagen. Und in Vers 21 kommt noch ein weiteres Wort dazu, die Exousia, die Herrschergewalt. Also Paulus bzw. der Heilige Geist benutzt hier alles, was die griechische Sprache irgendwie hergibt, um Gottes Kraft zu beschreiben, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Und darum geht es hier, um diese Kraft. Ich werde im Folgenden einfach nur das Wort Kraft benutzen. Also Paulus kämpft dafür, dass wir das jetzt endlich begreifen, welche übernatürliche Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt wurde und was ihre überwältigende Größe ausmacht. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir die Kraft besitzen, dass wir jederzeit über sie verfügen können, wie über unsere Körperkraft oder Geisteskraft. Und sie wann immer wir wollen, einsetzen können, um irgendwas Großartiges für Gott zu bewirken. Nein, es ist Gottes Kraftwirkung an uns oder wörtlich in uns hinein. Also Gottes Kraft wirkt durch den Heiligen Geist von außen in uns hinein. Gott ist derjenige, der hier etwas bewirkt, nicht wir. Wir sind nur schwache menschliche Gefäße, mit denen der allmächtige Gott irgendetwas tut. Und jetzt beschreibt Paulus das Wesen dieser allmächtigen Kraft Gottes. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Also diese Kraft Gottes, dieselbe Kraft, die durch den Heiligen Geist an uns wirkt, die hat Gott bereits wirksam werden lassen. Nämlich als er Jesus vom Tod auferweckt hat. Also er hat ihn aus dem Totenreich herausgeholt und sie zu sich in den Himmel erhöht. Und für die himmlischen Regionen steht hier das gleiche Wort wie in Vers 3. Unser Segen im Himmlischen, das ist Gottes Herrlichkeitswelt, dieses unzugängliche Licht, das keiner gesehen hat, noch sehen kann, 1. Timotheus 6. Gott hat also seine gesamte Allmacht und Kraft aus dem Himmel dafür eingesetzt, um Jesus aus dem Totenreich heraus in seine Herrlichkeit zu holen. Und diese Macht ist auch an uns wirksam, sagt er. Und das haben wir auch erlebt. Gott hat jedes Kind Gottes, also dich und mich, genauso vom Tod der Sünde, der Trennung von Gott zu sich ins Leben geholt und mit allen geistlichen Segnungen im Himmel beschenkt. Das ist das größte Wunder Gottes, wenn das geschieht. Das ist das Wesen von Gottes Kraft. Sie holt die geistlich Toten ins ewige Leben, in Gottes Herrlichkeit. Und diese unfassbare Kraft, die sollen wir erkennen und begreifen, in ihrem ganzen Ausmaß. Haben wir Gott schon dafür gedankt? Und nun beschreibt er dieses Ausmaß von Gottes Kraft. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Also Gott hat Jesus erhöht über jede Machtstruktur, die jemals existiert hat, in der jetzigen Zeit und in der Zukunft, im Diesseits wie im Jenseits. Und wieder drei Worte, die diese Mächten und Gewalten beschreiben. Das Fürstentum, die Arche oder Anfang, Ursache. Gemeint sind da jenseitige Herrschaftsbereiche oder Hierarchien von Engelmächten. Das zweite, die Macht, die Exousia, das ist die Autorität oder Handlungsfreiheit, dass man bestimmen kann, wie man will. Und das dritte, die Herrschaft, Kyriotes, die Herrschaftsbereiche von jemandem, der Gewalt besitzt. Also zum Beispiel auch Engel und Satan. Also Jesus wurde erhöht über jeden Machthaber, der souverän bestimmen kann, was in seinem Herrschaftsbereich passiert. Ein Machthaber in der Bibel ist mit einem Namen, der genannt wird, verbunden. Ja, Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn, also Jesus, Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Muss man verstehen, was ein Name in der Bibel bedeutet. Hebräisch Shem, der Name steht in der Bibel immer stellvertretend für eine Person, der er gehört. Und wenn man einen Namen hat, der genannt wird, dann heißt es, dass man Macht und Autorität hat. Diesen Namen eines Mächtigen, eines Herrschenden, den ruft man an, wenn man seine Macht für sich in Anspruch nehmen möchte. Also Jesus wurde erhöht über alle Namen, das heißt über alle Machthaber im Diesseits wie im Jenseits, die irgendwo irgendwas in dieser Schöpfung zu melden haben. Ja, auch gerade der Teufel hat ein großes Machtpotenzial. Ja, das sind diese Mächte, diese Gewalten und Kosmokratoren, wie es da heißt, die Weltbeherrscher der Finsternis, böse Geister unter dem Himmel, die Herren der Welt, Epheser 6. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Der Teufel hat ein sehr intelligentes Machtsystem der Finsternis. Das nehmen wir in der Gegenwart besonders wahr. In immer kürzeren Abständen passieren so viele verrückte Dinge, dass wir die kaum noch verarbeiten können. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Hölle gerade Sonderschichten einlegt, um die Herrschaft des Antichristus vorzubereiten. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat und Jesus kommt bald wieder. Aber Jesus ist die höchste Macht im gesamten All. Er steht über allen Mächten der Finsternis, die sich jetzt zum letzten Aufgebot rüsten. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Das sollten wir vor Augen haben. Und dieser Herr der Herren, der lebt und wirkt jetzt mit seiner Kraft durch seinen Geist in uns. Und diese letzte Aussage jetzt über Jesu Macht schließt uns, seine Gemeinde, mit ein. Vers 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat alles, was existiert, Jesus unterworfen. Also die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt. Jetzt dieser Herrscher des Alls, Jesus Christus, der ist das Haupt der Gemeinde. Und wir als Gemeinde gehören, wir als Kinder Gottes gehören zu dieser Gemeinde. Ja, er sagt sogar, wir, die Gemeinde, sind die Fülle, das Pleroma, die Vervollständigung des Christus Gottes, der das ganze All so wörtlich erfüllt. Jesus erfüllt das All in der Gemeinde, die seine Glieder sind. Also in die ganze allumfassende Herrschaft Jesu als der höchsten Macht des Alls sind wir als Gemeinde mit hineingenommen. Das sagt er hier. Ja, und das alles wird über diese Kraft ausgesagt, die uns in Christus geschenkt ist. Ja, das sind unfassbare Aussagen hier. Das ist mehr, als wir jemals erfassen können mit unserem Denken. Was heißt es jetzt für unseren Alltag? Unser normales Leben. Wie wird jetzt diese unvorstellbare Kraft, die Allmacht Gottes in unserem Leben wirksam? Vielleicht fragen wir uns, wie können wir jetzt diese Kraft zur Wirkung bringen? Vielleicht müssen wir eine 10-Punkte-Liste aufstellen und was muss ich tun, was muss ich vermeiden? Und dann werde ich mit Gottes Hilfe ein besserer Christ. Unser Leben mit Jesus funktioniert so leider nicht. Wenn wir nämlich Regeln aufstellen, dann sind wir unter Gesetz. Und ein Gesetz sagt uns, was gut und richtig ist. Und dann erwartet es von uns, dass wir das auch tun. Aber Das Problem ist, Gesetz zielt auf unser Fleisch, auf unsere natürlichen menschlichen Kräfte und Fähigkeiten. Und im Fleisch wohnt nichts Gutes. Es ist kraftlos durch die Sünde, Römer 8. Im Fleisch der Sündennatur können wir Gott nicht gefallen. Es geht einfach nicht. Es kann es nicht. Es ist nicht dazu in der Lage. Also es muss einen anderen Zugang geben zu Gottes Kraft. Wir brauchen was anderes als Motivation. Wir brauchen Evangelium. Nicht, wie werde ich ein besserer Christ? Denn das zielt nur aufs Fleisch, auf Selbstverbesserung. Und das umsonst funktioniert nicht. Also was ist das Geheimnis von Gottes Kraft? Apostel Paulus, der hat es selbst erlebt und gilt genauso für uns. Er hatte ein schlimmes Leiden, was ihn sehr geplagt hat und in seinem Dienst für Jesus behindert. Ein Engel Satans schlug ihn mit Fäusten, so beschreibt er das. Was immer es auch war, das war keine Kleinigkeit. Und dreimal hat er zum Herrn gebetet, dass er das doch wegnehmen möge. Und Jesus antwortet ihm dann, 2. Korinther 12, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Meine Gnade genügt dir. Meine Kraft ist nur in deiner Schwachheit vollkommen. Also wo und wie wirkt die Kraft Jesu? Nur in meiner Schwachheit, nur durch seine Gnade, nicht durch mein Bemühen. Das ist das Geheimnis seiner Kraft. Ja, und warum ist das so? Der Herr sagt zu Paulus, ich brauche nicht deine natürliche Kraft und deine Gesundheit, damit du mir dienen kannst, damit ich durch dich wirke. Ich brauche deine Schwachheit. Deine eigene Kraft ist mir sogar im Weg. Denn Jesus hat ein solches Gnadenwerk getan durch den Apostel, dass er ohne sein Leiden ohne Zweifel hochmütig geworden wäre. Und da wäre es aus gewesen mit seinem Dienst. Und dann sagt Paulus, danke Herr, jetzt habe ich es verstanden. Du brauchst nur meine Schwachheit. Auch wenn ich selber am Ende bin, wenn ich körperlich und seelisch am Boden liege, dann ist deine Kraft da und dann wirkt die vollkommen durch mich. Das reicht. Haben wir Jesus schon mal gedankt für unsere Schwachheiten? Oder beten wir immer nur um mehr Kraft und mehr Ausdauer und Stärke? Aber nur wenn wir auf eigene Kraft verzichten, dann kann Gottes Macht an uns wirken. Nur wenn wir leere Gefäße sind, dann kann uns Gott füllen mit seiner Kraft. Ja, vielleicht muss uns Jesus deshalb manchmal ein bisschen auf den Kopf stellen und mal ein bisschen schütteln und rütteln, dass die eigene Kraft rausgeht und wir wieder leer sind. Dass da wieder Raum ist für Gottes Kraft. Wenn du das gerade erlebst, ja, dann lass es geschehen. Jesus kann ein leeres Gefäß für sich gebrauchen. Und das ist Epheser 6, Vers 1. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, nämlich indem wir auf die eigene Kraft verzichten. Wie können wir jetzt aus unserer Schwachheit Kraft gewinnen? Die Bibel erklärt uns das in Hebräer 11, Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwerts entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Also ein paar alttestamentliche Beispiele, um das zu verdeutlichen. Der Mose hatte große Angst davor, zum Pharao zu gehen. Er sah sich nicht mal dazu in der Lage, vor ihm zu reden. Gott gab ihm nur einen Stab mit. Mit diesem Stab hat Gott seine Macht vor Pharao demonstriert, indem er ihn in eine Schlange verwandelt hat und die hat die Schlangen der Zauberpriester des Pharaos aufgefressen. Gideon war ein ängstlicher junger Mann. Der hat sich vor den Midianitern, den Feinden Israels, gefürchtet. Gott hat ihn zum Heerführer berufen, der sein Volk von ihnen befreien sollte. Und er musste sein Heer sogar immer weiter reduzieren, bis er nur eine winzige Truppe übrig hatte. Und durch dieses schwache Häuflein hat Gott dann die Feinde in die Flucht geschlagen. David trat dem kampferprobten Riesen Goliath nur mit einer Steinschleuder entgegen. Ist völlig unzureichend, völliges Ungleichgewicht der Waffen und Kräfte. Aber Gott sorgte dafür, dass der erste Stein aus Davids Schleuder den Riesen an der richtigen Stelle traf. Josua und Kaleb sahen die Riesen im verheißenen Land. Die Aufgabe, dieses Land einzunehmen, konnten sie unmöglich mit eigener Kampfkraft erfüllen. Aber sie vertrauten auf Gottes Macht, der ihnen dieses Land verheißen hatte. So könnten wir noch lang weitermachen. Aber eins wird deutlich. Die Stärke der Menschen war niemals ihre eigene Kraft. Es war immer das Vertrauen auf Gottes Allmacht. Und die nur in ihrer Schwachheit wirksam wurde. Also wie gewinnen wir Kraft aus unserer Schwachheit? Erstens nur durch den Glauben an die Allmacht Gottes und zweitens durch das bedingungslose Vertrauen auf Gottes Gnade. Er allein tut das, was wir niemals tun können. Und es kann ja auch nicht anders sein. Gott benutzt unsere Schwachheiten, sonst wäre es ja unsere Stärke. Aber alle Ehre soll alleine ihm und nicht uns gehören. Vielleicht können wir Schwachheiten auch mal aus der Perspektive betrachten. Unsere Schwachheiten, unsere Nöte sind Gottes Gelegenheiten, dass er seine unumschränkte Allmacht beweist. Unsere Stärke liegt nur im Vertrauen auf seine Allmacht und auf seine Gnade. Wollen wir leere Gefäße sein für seine allmächtige Gnade? Amen.